Wie immer meine erste Frage, hört man mich gut hinten? Alles gut, sehr gut, danke. Dann so. Es gibt schwierige Texte, schwierige Themen, die sich in der Bibel befinden. Und ich habe letztens über Kapitel 5 gepredigt und das war schon ein sehr schweres Thema an sich. Und jetzt habe ich den Text, Korinther 7, 1 bis Vers 16, ein langer Text, den kann man tatsächlich nicht irgendwie noch unterteilen, weil das an sich so ein Thema ist, was Paul versucht zu behandeln. Ich lese einmal den Text vor, damit jeder auch den Text vor Augen hat. Elberfelder Bibel, Elberfelder Übersetzung. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber der Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu verbrennen. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Den Übrigen aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Langer Text, ein Text mit sehr vielen Themen, die hier so angesprochen werden. Und ich möchte schon mal vorab sagen, dass ich einige Themen gar nicht ansprechen werde. Ich werde jetzt nicht das Thema ansprechen, war Paulus verheiratet oder nicht? War er ein Witwer oder ein Geschiedener? Das ist nicht mein Thema. Ich werde aber auch nicht über die Scheidung sprechen. Welche Gründe für die Scheidung soll es geben oder nicht? Hier vielleicht ist der richtige Ort zu fragen, wer kennt Thomas Schirmacher? Falsche Frage, wer kennt ihn nicht? Okay, gut, alle kennen ihn, okay. Wer kennt aber seine Arbeit über die Bedeckung der Frauen oder beziehungsweise über die Verschleierung, über 1. Korinther? Ah, da hinten, sehr gut. Okay, alle kennen Thomas Schirmacher, nicht alle kennen seine Arbeiten. Ich meine, der hat ja einiges geschrieben. Ist ja schwer mitzukommen. Aber wer seine Arbeit kennt, der weiß, dass er versucht, es geht ja im Prinzip auch um Korintherbrief, es geht um die Verschleierung oder um Kopfbedeckung. Ein schwieriges Thema. Ich habe auch eine Kopfbedeckung drauf, möchte ich ja gar nicht ansprechen. Paulus, so der Thomas Schirmacher, versucht zu diskutieren mit der Korinther-Gemeinde. Generell haben wir ein Problem, zur damaligen Zeit nicht, aber heute, wer ist vom Datenschutz betroffen? Alle. Okay, bei uns auf der Arbeit gibt es einen Datenschutzbeauftragter, das ist klar extern. Wir mussten eine Schulung machen, alle Mitarbeiter in der Firma, die irgendwas mit den fremden Daten zu tun haben. Naja. Datenschutz, Schweigepflicht und Sonstiges tritt dann ein, auch wenn ich irgendwie einen Text versuche zu lesen, den an mich nicht gerichtet ist. Ja? Deswegen in vielen Mails ist dann unten so ein Text. Ja, falls Sie nicht der Adressat, der Empfänger dieser Mail sind, bitte löschen. Okay, schwer ist, weil man erstmal den Text lesen muss, um dann zu verstehen, ich bin ja eigentlich nicht der Empfänger, löschen. Okay, Datenschutz, das ist so ein Thema für sich, dafür muss man Datenschutz studiert haben, ganzes Leben. Wir haben mit den Texten des Neuen Testamentes das Problem, dass wir mit einem Entscheiden, mit einem Handeln, zum Beispiel von Paulus, wie Korintherbrief, zu tun haben, und wir sehen nicht das Gegenüber. Mit wem spricht Paulus eigentlich? Was ist in der Gemeinde genau los? Das wissen wir nicht. Ich meine, das ist ja schon heute, ich meine, Gott sei Dank verbietet uns der Staat nicht, die Briefe zu lesen, weil, ja, Datenschutz. Die Empfänger sind schon sehr wahrscheinlich verstorben. Wir verstehen uns auch als Empfänger diese Texte, deswegen alles okay mit dem Datenschutz. Und die These von Thomas Schirmacher war, dass Paulus versucht, aus dem Korintherbrief kann man die Situation oder die Argumente der Korinthergemeinde zum Teil verstehen. Ist sehr schwierig, beziehungsweise sehr kompliziert, wie Thomas das so beschreibt. Aber Vers 1. Vers 1, Kapitel 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, und dann ganz normale, die Elberfeld-Übersetzung, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Ich möchte hier der These oder der Art von Thomas Schumacher folgen und den Text etwas anders strukturieren als Versuch, um den Text zu verstehen oder den Paulus zu verstehen. So kann man das auch so lesen. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, und dann folgen nicht die Gedanken von Paulus, sondern er wiederholt die Gedanken der Korinthergemeinde. Okay? Was haben die dann geschrieben? Es ist doch gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Das ist erstmal die Elberfeld-Übersetzung. Im Korintherbrief, das Wort, was hier für Frau genommen wird, wird bis auf eine Stelle, und da wird das in der Verbindung unverheiratete Frau, sonst wird das immer als Ehefrau wiedergegeben. Ich nehme mal an, ich erlaube mir erstmal, das hier so zu übersetzen. Es ist doch gut für einen Mann, seine Frau nicht zu berühren. Ah, okay. Das ist die These von der Korinthergemeinde, wenn wir den Text etwas anders strukturieren. Und da habe ich ein gutes Vorbild bei dem lieben Thomas Schirmacher. So ist die These, und was sagt Paulus? Paulus versucht hier seelsorgerlich zu agieren. Deswegen ist hier so ein Thema, oder die Sachen, die er hier beschreibt, die gehören in den Seelsorgeraum. Ich habe gesehen, da hinten, Treppe hoch, da steht groß Seelsorgeraum. Habe ich noch nicht gesehen, aber wenn was, dann eigentlich müssen wir alle in den Seelsorgeraum gehen, um über das Thema zu reden. Weil das ist die Situation, die Paulus versucht, seelsorgerlich anzugehen und zu behandeln. Und nicht vergessen, das wiederhole ich immer wieder, und ich gehe stark davon aus, auch die anderen Prediger betonen das immer wieder, dass wenn alles gut läuft, schreibt keiner. Wenn aber etwas schief läuft, dann möchte der Autor, in diesem Fall jetzt der Paulus, das irgendwie korrigieren. Und aus meiner Ansicht möchte er mit der These streiten, die in der Korinther Gemeinde sehr wahrscheinlich verbreitet war, oder gab es zumindest. Es ist doch gut, wenn der Mann seine Ehefrau nicht berührt. Ja, fromm, geistlich, aus der Frömmigkeit. Nicht, weil sie nicht schön ist oder weil sie hässlich ist oder weil er mit ihr nichts zu tun haben möchte, aber man soll doch sein Fleisch unter Kontrolle halten. Das lehrt doch Paulus, oder nicht? So, kann daraus schlussfolgern, was auch die alte Kirche gedacht hat. Es ist doch gut, und hier zitiere ich unseren lieben Augustinus, es ist doch gut, oder nee, das Beste ist, Augustinus, in meiner Übersetzung beziehungsweise in meiner Wiedergabe, das Beste ist für einen Menschen zu heiraten und sich von der Frau zu enthalten. Das ist das Beste. Augustinus, nicht ich, tut mir leid. Wir merken, der Gedanke ist nicht schlecht, weil wir haben doch mit dem Fleisch zu tun. Und wenn wir das Wort Fleisch typisch griechisch verstehen, das Fleisch, das sind die Empfindungen, das sind die Lüste, das ist das, was fleischig ist. Das heißt, meine fleischige Wünsche, ob das jetzt das Essen ist oder Trinken oder eheliche Nähe, Triebe. Wissen Sie, in Böns im Talmud steht geschrieben, wenn Braut und Bräutigam heiraten und ins Zimmer gehen, dann wissen alle, was da passiert. Keiner spricht drüber. Jetzt muss ich hier stehen und darüber reden. Naja, Paulus spricht darüber, weil es Missverständnisse in der Gemeinde gegeben hat. Wenn wir dann sagen, Fleisch ist die körperliche Triebe, zum Fleisch gehören dann körperliche Triebe, dann ist logisch, es ist dann besser, sich eigentlich von der Frau fernzuhalten. Weil wenn ich mich meiner Frau nähe, um mit ihr eheliche Beziehung zu haben, das ist ja eine idiomatische Wendung und jeder weiß, was dann gemeint ist, dann ist es eigentlich Leben nach Fleisch. Deswegen Korinther-Gemeinde, alles top, Verständnis, alles wunderbar. Und Paulus erklärt dann und versucht etwas aufzuzeigen. Er spricht von gewissen, hier in diesem Kapitel spricht er von der Idealvorstellung, aber auch ja von den Abweichungen von dieser Idealvorstellung. Ja, das ist hier wie Medizin. In der Psychologie ist das, oder in der psychologischen Beratung ist das etwas anders. Da kann man sagen, okay, wer weiß schon, wie es sein soll. Das heißt, der Klient, der in die Beratung kommt, der bestimmt, wie er zu leben hat. Wir haben hier mit einem Text zu tun, der bestimmen möchte und bestimmt, wie wir zu leben haben. Deswegen, Paulus beschreibt hier einen Idealzustand und Abweichungen. Hier können wir von den Abweichungen reden. Ich vermute, nicht jeder ist dann direkt mit diesem Text angesprochen. Naja, aber schauen wir mal. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau. Und jeder habe ihren eigenen Mann. Im Kontext, im weiteren Kontext verstehen wir, wenn die Argumentation ist Enthaltung, das ist top, sagt er, nein. Aber genau damit jeder seine Wünsche, seine physische Wünsche ausleben kann, in einem gegebenen Rahmen, ist diese Verbindung auch da. Und er sagt, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Elberfeld-Übersetzung, finde ich schön. Weil der Mann leistet der Frau die Schuld. Ich weiß nicht, Frage, die ich jetzt stelle, braucht keine Antworten. Wer hat schon Kredite mal aufgenommen oder hat Kredite laufen? Wir stehen in der Schuld der Bank gegenüber. Ich schulde der Bank Geld. Nicht jetzt Schuld im Sinne, ja, Schuld aufgeladen, sondern ich schulde der Bank etwas. Und in diesem Fall ist die Schuld einfach mir gegeben, weil ich in eine Verantwortung reinkam, die eine Pflichterfüllung, eine Schuld mit sich hat. Ich schulde etwas. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Wir denken, wow, was ist hier Paulus für ein Mensch, der sowas schreibt? Was sind das? Das ist, alles soll aus Liebe doch sein. Aber genau das ist die Liebe. Denn die Liebe, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich, um jemanden zu lieben, muss ich das Gegenüber, den Gegenüber auch kennen. Ich muss verstehen, was wünscht dieser Mensch. Was möchte er, was liebt er? Wenn ich meine Frau dann, weiß ich jetzt nicht, Rosen schenke, aber sie mag die Rosen nicht, aber mir gefallen die Rosen. Ist das Liebe? Geht die Liebe von mir aus oder ist sie ausgerichtet nach dem Gegenüber? In meinem Fall nach meiner Frau. Dann muss ich wohl schon fragen, was möchtest du? Kann sein, dass sie die Tulpen mehr mag. Und die Rosen finden sie widerlich. Naja, ist nicht der Fall, aber da liege ich schon nicht falsch, wenn ich Rosen schenke. Aber das ist dann diese Beziehung, die entstanden ist. Und meine Pflicht, meine Schuld setzt hier an. Ich schulde meine Frau. Und weiter noch besser finde ich, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Das sind alle Männer. Jo. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Und die Frauen, die Gerechtigkeit. Hier ist die Gleichberechtigung. Ja, Gleichberechtigung. Weil man befindet sich in einer Verpflichtung. Ich kann wohl sagen, man hat sich verkauft. Ich gehöre nicht mehr mir. Ich bin dafür da. Und Paulus, die Sache ist, wir haben mit einem sehr schwierigen, seelsorglichen Thema zu tun. Und Paulus behandelt einzelne Aspekte. Wir haben heute aus Epheserbrief gelesen und haben gemerkt, derselbe Paulus setzt da andere Akzente und behandelt andere Themen. Weil diese seelsorgliche Fälle vielleicht dann unterschiedlich sind oder er es für richtig hielt, da über andere Akzente zu reden als hier. Und hier behandelt Paulus ein sehr, sehr sensibles Thema, was wir auch lesen. Zugehörigkeit. Wem gehöre ich? Wer hat Ansprüche auf mich? Ein messianischer Leiter, ehemaliger Gemeindeleiter aus Düsseldorf, aktuell lebt Kirill Sviderski in Chicago. Ich kann mich erinnern, noch vor knapp 20 Jahren haben wir mal miteinander gesprochen über die Ehe und so weiter. Und er sagt, jede Entscheidung für eine Frau ist eine automatische Entscheidung gegen die anderen. Das ist eigentlich Schlussfolgerung. Das kommt ja daraus. Ich entscheide mich, in die Richtung zu gehen. Schlussfolgerung, gehe ich nicht in die Richtung. Das ist das, was dazu gehört. Entscheide ich mich für eine Verpflichtung, für eine Verbindung mit einem Menschen, mit einer Frau, in meinem Fall, ist das eine Übergabe, mich selbst übergebe ich meine Frau. Andersrum aber auch, aus Liebe. Weil hier wird im Prinzip, geht es um das physische Thema oder das physische Verlangen in der Beziehung. Aber die Beziehung ist klar viel komplexer, als was hier beschrieben wird. Aber Zugehörigkeit wurde abgegeben. Und warum denke ich, dass Paulus im ersten Vers die Korinther-Meinung zitiert? Weil er im Vers 5 sagt, entzieht euch einander nicht. Es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang. Ich möchte das Wort, was hier dann im Vers 4, in Vers 5 gesagt wird, Vers 5 generell sollte eigentlich an den Augustinus gerichtet sein, aber ist irgendwie versehentlich an die Korinther-Gemeinde gegangen. Naja, Post war damals auch nicht, heute ist ja auch ja nicht so wie damals. Auf jeden Fall, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang. Und das Wort, was hier gebraucht wird, Übereinkunft, heißt, Sekunde, das ist ein griechisches Wort, aber ist uns allen bekannt, Eck aus Symphonou, das ist jetzt Genitiv, und wir kennen dann das Wort Symphonie, ja, Symphonie kennen wir, etwas, das ist ja Übereinstimmung der Töne, es gibt ja Kakophonie, das ist dann, das sind die Töne, ich bin kein Musiker, aber Symphonie kenne ich auch, es klingt gut, ja, es ist Übereinstimmung, die Musikinstrumente, das funktioniert alles. Und das ist im Prinzip so, wenn wir jetzt einen Gipfel sehen, so einen Berg sehen, dann ganz oben ist das hier ein wichtiges Wort, Symphonie. Wenn etwas passiert, Symphonie. Übereinstimmung. Wenn entschieden wird für die Enthaltsamkeit, Symphonie. Nicht wie im ersten Vers, es ist doch gut, dass der Mann seine Frau nicht berührt. Symphonie. Gemeinsame Entscheidung. Warum? Weil keiner von den Partnern, von den Ehepartnern, Anspruch auf sich hat. Deswegen Symphonie. Wird entschieden, enthaltsam zu leben, Symphonie. Paulus aber empfiehlt das, seelsorgerlich. Ich stelle mir den Paulus vor, dass wie er hier als Seelsorger agiert und wo, jedes einzelne Wort versucht abzuwägen, um nicht missverstanden zu werden. Er möchte einerseits auch nicht verbieten, wenn jemand entscheidet, enthaltsam zu leben in der Familie. Das möchte er nicht machen, nur er gibt Empfehlungen. Er möchte die Situation da richtigstellen. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach der Symphonie, nach der Übereinstimmung, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Oder weil ihr euch, das Wort ist, kann man unterschiedlich übersetzen, ich glaube, genau, Unenthaltsamkeit zum Beispiel, oder wegen der Unfähigkeit, sich zu beherrschen, kann man auch übersetzen, beziehungsweise das Wort so verstehen. Wir merken, auf einmal kommt der geistliche Aspekt. Wer hat schon mal die Frage gehört, wer oder was ist wichtiger? Gott, Gemeinde, Familie? Wer hat schon mal so eine Frage gehört? Genau, einige. Okay, gut. Es gibt unterschiedliche Antworten. Zum Glück leben wir in der Zeit, in der dann die Antworten unterschiedlich gegeben werden. Das ist so, auf einmal sagt Paulus, für einen geistlichen Zweck habt ihr Recht, euch zu enthalten. In der Übereinkunft, in der Symphonie, in der Übereinstimmung untereinander. Okay, warum, fragt man sich. Wir, wenn wir zur Gemeinde kommen, sage ich immer wieder, ich habe noch hier so ein Sakko, Hemd und viele sind, sag mal so, fein angezogen, beziehungsweise man sieht, okay, das sind fromme Menschen, sitzen schon in der Gemeinde und so weiter. Es gibt Themen, über die man so öffentlich nicht spricht. Aber, und das ist das wichtigste Wort, was hier gesagt wird, das, was Paulus angeht, ist ein Zeichen dafür, dass das Thema der menschlichen Begierde, der menschlichen Trieben ein biblisches Thema ist. Ein Thema ist, was in den Gemeinderaum gehört, zumindest aus meiner Sicht in erster Linie als seelsorgliches Thema, aber die Wünsche, die physische Begierde ist hier voll und ganz akzeptiert. Voll und ganz. Und wird nicht schlecht irgendwie dargelegt, sondern positiv. Sogar so weit positiv, dass Paulus sagt, naja, okay, für geistliche Zwecke, für kurzen Zeitraum könnt ihr mal enthaltsam leben, sonst Verpflichtung. Verpflichtung. Sonst, ihr gehört euch nicht. Das heißt, wenn dem Mann oder die Frau dann, ja, geistlich, Verpflichtung. Und hier, klar, wird nicht das Thema angegangen, diese Reihenfolge mag ich gar nicht. Ja, Gott, Gemeinde, Familie, Familie, Gott, Gemeinde und so weiter. Aber Paulus akzeptiert die menschliche Seite mit den Wünschen, über die keiner sprechen mag. Über die jeder denkt und jeder weiß, aber keiner spricht. Braut und Bräutigam gehen ins Zimmer, alle wissen wofür, keine Rede drüber. Paulus greift in die Situation in der Gemeinde, um zu zeigen, es ist nicht das, was er fühlt sich missverstanden. So denke ich. So Paulus hat das die ganze Zeit über Fleisch geschrieben, hat aber auch klar in anderen Briefen hier und da definiert, was Fleisch bedeutet. Hier wird er sich bestimmt missverstanden fühlen müssen, sehr wahrscheinlich. Weil, habe ich gesagt, dass wir als Menschen mit unseren Wünschen schlecht sind? Das ist Gottes Schöpfung? Missverstanden bin ich. Ich habe das nicht gesagt, der Mann soll sich enthalten von seiner Frau. Auf gar keinen Fall. Das Gegenteil möchte ich empfehlen. wenn Enthaltsamkeit Absprache für gewissen Zeitraum. Nicht aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ja, dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Empfehlung. Empfehlen. Ich kann euch nicht verbieten, enthaltsam zu leben, aber das habe ich definitiv nicht gemeint, lieber Augustinus. Also, steht nicht drauf. Okay. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Habe ich gesagt, ich habe mich auf gewisse Themen, das Akzente konzentriert, denn aus diesen 16 Versen kann man so eine Seminarreihe machen für eine ganze Woche. Hier sind dann mehrere Themen, die sehr praktisch sind und theologisch sehr wichtig sind, selbstverständlich. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Okay. Wenn sie sich aber, also generell die meisten Ausleger, wenn sie diesen Text lesen von Paulus, dann sagen sie, Paulus und die Apostel zur damaligen Zeit waren fest überzeugt, wenn nicht heute, dann morgen kommt der Messias wieder. Nicht zum ersten Mal, zum zweiten. So, er ist gleich da. Es lohnt sich nicht, jetzt wieder zu heiraten. Wofür? Konzentrier dich auf etwas, was wichtig ist. Naja, wir haben schon 2000 Jahre Erfahrung. Wir sind schon erfahrene, gebrannte Kinder schon. 2000 Jahre warten wir schon, alles gut. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Wiederum, es wird nicht hier, der Text möchte nicht negativ über physisches Verlangen reden, sondern nimmt das so, wie das ist, denn der Mensch ist so. Es gibt keine Bewertung. Bewertung ist, wenn es den Rahmen verliest, dann ist Paulus auch klar und deutlich und versucht das zu bewerten, was der Rahmen ist und was ist dann außerhalb des Rahmens. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als zu verbrennen. Oder hier bei uns selber Felder, als vor Verlangen zu brennen. Oder die neue evangelische Übersetzung, als vor Begierde zu brennen. Begierde. Das ist besser zu heiraten, alles gut, den Rahmen suchen. In dem Rahmen übergibt man sich, bekommt einen anderen dazu. Okay. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Und davor war so Empfehlung, liebe Leute, ich wurde missverstanden, möchte das klarstellen. Meine Empfehlung ist, lieber nicht enthaltsam zu sein. Vor allem in der Ehe, wie der Text das so zeigt, wie ich den verstehe. Aber dann möchte er Idealfall auch ja zeichnen. Und hier greift er auf dieselbe Geschichte wie auch Jeschua und möchte über die Ehe. Den Verheirateten aber gebiete nicht dich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Das ist auch ja so ein Seelsorgebereich. Darüber möchte ich ja sehr wenig sagen. Ich empfehle immer, wenn es Schwierigkeiten der Ehe gibt, einen Seelsorger aufzusuchen und dann versuchen, die Ehe dann auf irgendwie zu restarten. Zum Glück leben wir in der Zeit, wo es voll akzeptabel ist, so eine Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit ihrem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Den Übrigen aber sage ich nicht daher, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Das ist jetzt mal über den Zustand, ist ja bekannt, gläubig, ungläubig, die Ehe soll dann weiterhin bestehen, es sei denn, der Ungläubige sagt, nö, ich möchte aus dieser Verbindung rausgehen. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und hier streiten sich auch die Ausleger, was ist hier dann gemeint, ist der mitgerettet, ist hier die Rettung gemeint oder ich denke, Paulus geht in dem Prinzip um diese Einheit, Mann und Frau, eine Einheit wurde gebildet und in diese Einheit, das Leben der Frau beeinflusst, bewusst oder unbewusst, sage ich mal als in diesem Fall als psychologischer Berater, beeinflusst den Mann. Gewollt oder nicht gewollt. Auch wenn der Mann sagt, nö, ich habe mit dem Glauben nichts zu tun, mit deinem Leben sowieso nicht, wie du mit deiner Frömmigkeit. Aber trotzdem wird er aus der modernen systemischen Sicht stark beeinflusst sein. Und die gläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Und weiter Fragen über Fragen, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Absonderung, weil es eine Einheit ist. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Und dann Schlussvers von mir. Denn was weißt du, Frau, oder du den Mann, ob du den Mann retten wirst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Deswegen auch ja diese Empfehlung, nicht aus einer Ehe mit einem Ungläubigen freiwillig rauszugehen, weil vielleicht wird dieser Einfluss, der geistliche Einfluss, den die Frau mit sich bringt oder der Mann mit sich bringt, in diese Verbindung, wird vielleicht die Auswirkung haben, dass der Mann oder die Frau dann zum Glauben kommen. Das weiß keiner. Okay, andererseits, wenn der Ungläubige sich scheiden lassen möchte, dann okay. Naja. Zusammenfassend, was möchte der Paulus, oder was möchte Vanya heute aus Paulus sagen? Ich finde es schön, dass Paulus ein Thema angeht, um klarzustellen, dass das Fleisch oder nicht das Fleisch, dass der menschliche Körper, und hier müssen wir, ja, Paulus gebraucht dasselbe Wort ist für Fleisch und für menschlichen Körper, dass er, wenn er Fleisch sagt, Zark sagt, nicht die Wünsche des Menschen, des menschlichen Körpers, wie es in der griechischen Sprache üblich war oder in der griechischen Philosophie oder in einigen griechischen Richtungen, philosophischen Richtungen üblich war zu verstehen, so Körper, schlecht, Geist, oder Nus ist Verstand, das ist ganz oben, Geist, Nus, Verstand, das ist mal alles ganz oben, aber Fleisch, Körper, Paulus hat das so nicht gemeint, definitiv. Er möchte es klarstellen und erklären, dass es okay ist, die Bedürfnisse, Wünsche, Triebe zu haben, volle Akzeptanz des menschlichen Daseins. Das möchte er korrigieren. Der zweite Punkt, den ich ja mitnehmen oder mitgeben, für uns alle eigentlich mitnehmen und mitgeben möchte, ist diese Symphonie. Das hat mich, als ich den griechischen Text mir angeschaut habe, das habe ich gedacht, wow, das ist so passend, das kann man aus der griechischen Sprache so übernehmen. Es geht um die Symphonie, es geht um die Übereinstimmung, wenn wir um eine Beziehung reden. Beide Partner. Nicht der Mann sagt, mir gehört jetzt jemand, ich habe endlich mal. Und die Frau, mir gehört jemand in der Übereinkunft, in der Übereinstimmung. Manchmal ist in der Ehe auch ja Kakophonie, Missklänge, okay, Missklänge, genau. Manchmal ist dann auch nicht so einstimmig in der Ehe. Ja? Habe ich? Okay, gut. Es scheint dann angekommen zu sein. Okay. Wenn die Symphonie nicht da ist, vor kurzem, wir heizen kaum zu Hause, muss ich gestehen. Wir heizen kaum zu Hause, schon seit Jahren. Unsere Kinder sind abgehärtet und uns macht auch die Frische nicht aus. Wir haben Schwiegereltern zu Besuch, meine Schwiegereltern, die Eltern von meiner Frau zu Besuch. Wir haben gesagt, okay, die kommen aus Berlin und die sind an der Wärme gewohnt. Ich meine nicht, weil in Berlin warm ist, weil in deren Wohnung auch immer warm ist. In Berlin ist schon etwas kälter als hier bei uns im Rheinland. Ach, lass uns die Heizung mal aufdrehen. Okay, haben wir gemacht, alles wunderbar. Und dann bei uns steht die Gitarre von meiner Frau, von Alina, steht dann im Wohnzimmer, da wo die Schwiegereltern aktuell verweilen. Und was geschah, das Übliche, Temperatur verstimmt, klar. Gestern hat Alina dann die Gitarre genommen, um etwas zu üben. Okay, musste wieder einstellen. Okay, ich habe kein musikalisches Gehör, alles gut. Sie schon, aber da muss man auch irgendwie die Tone treffen. Sie hat mir erklärt, sie hat das Handy genommen um die Gitarre wieder einzustimmen. Hat dann Handy, Dyson gibt so eine App, das wird aufgenommen und wird gezeigt, nee, nach oben, nach unten muss man fester drehen und so weiter. Hat sie das hervorragend hinbekommen, die Symphonie, dass es dann vernünftig gut klingt. Manchmal ist unser Leben und unsere Beziehung auch wie diese verstimmte Gitarre und braucht auch wieder den Weg in die Symphonie, in diese Übereinkunft, Übereinstimmung und dass es dann vernünftig klingt für beide Partner, für Mann, für Frau. Das ist dann das Zweitwichtige, die Symphonie. Der Rest ist alles drumherum, sage ich mal so. Zwei wichtige Themen möchte ich heute uns mitgeben und sich auch mitnehmen, die Akzeptanz des menschlichen Daseins und die Symphonie. Ich wünsche uns allen, dass wir uns als Menschen mit unseren Wünschen und Bedürfnissen als Schöpfung Gottes akzeptieren. Und ich wünsche uns allen, dass wir in unseren, diejenigen, die verheiratet sind, dass wir Symphonie erleben. Dass wir Symphonie erleben, von der wir profitieren, von der wir die wir auch genießen, so wie ein Musikstück. Und mein Wunsch ist für uns alle, dass, falls die Symphonie nicht vorhanden ist, dass es wieder eingestimmt wird. Dafür brauchen wir so einen Paulus, dafür brauchen wir den Allmächtigen, dafür brauchen wir sehr oft das Eingreifen Gottes in unser Leben, um wieder alles einzustimmen. Ob das durchs Handy ist, wie bei der Gitarre, durch einen Menschen, durch beide Ehepartner, ist immer sehr individuell. Mein Wunsch für uns ist die Akzeptanz unseres Daseins und die Symphonie in der Beziehung. Und möge der Geist Gottes uns dabei helfen, es so aufrechtzuerhalten. Amen. Ich möchte dann gerne am Schluss vielleicht beten. Wir können sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du der Schöpfer bist. Ich danke dir, Herr, dass wir deine Schöpfung sind. Ich danke dir, Herr, dass wir als deine Schöpfung uns auch so wahrnehmen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du uns liebst und dass du uns zeigst, dass du so eine wunderbare Schöpfung auf die Welt gebracht hast. Ich möchte dich bitten, dass wir mit dieser Akzeptanz leben. Ich möchte dich bitten, Herr, aber dass du da, wo die Wiedereinstimmung benötigt wird, da wo die Symphonie wieder wiederhergestellt werden muss, dass du da eingreifst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir alle von dir geliebt werden und mit dir in der Beziehung auch eine Symphonie erleben. Mögest du, dein Name, dein Sohn in unserem Leben, in unseren Herzen verherrlicht werden. Im Namen Jesu. Amen.